Mit der Energiewende ist es eigentlich wie mit so vielen Dingen im Leben. Irgendwie hängt alles mit allem zusammen. Und alles hängt irgendwie mit Strom zusammen. Ohne Strom würde nur wenig funktionieren in unserem Alltag. Das ist soweit klar. Es ist einfach extrem wichtig, dass wir alle einen erschwinglichen Zugang zum Stromnetz haben. Das haben wir zuletzt im Rahmen des Ukraine-Kriegs erlebt, als Russland die Gaslieferungen nach Deutschland und in die EU gekappt hat und der Strompreis schnell anstieg. Aber wie steht es eigentlich um unser Stromnetz in Deutschland? Welche Rolle spielt der Strom nun eigentlich beim Thema Energiewende? Und wie kommen die Strompreise eigentlich zustande? All diese Fragen und noch vieles mehr wollen wir heute einmal genauer unter die Lupe nehmen. Denn in dieser Folge steht alles unter Strom, also unter dem Überbegriff Strom. Und damit herzlich willkommen zur 5. Folge von Energielotse. Als erstes müssen wir natürlich klären, wie funktioniert das eigentlich, unser Stromnetz? Unser Strom hat viele Ursprünge. Aus Wasser wird Strom, aus Wind wird Strom, aus Sonne oder Kernkraft wird Strom. Der Strom fließt durch Netze, wird transformiert und bringt am Ende über die Steckdose unser Radio, das Fernsehgerät, die Waschmaschine oder den Herd zum Laufen. Das ist der Weg des Stroms, einfach erklärt. Und dieser Weg stellt sich in der Öffentlichkeit so unscheinbar dar, dass es uns kaum mehr auffällt. Sie zieren unser Landschaftsbild. Grün oder grau stehen sie auf den Feldern, ziehen sich durch Wälder oder befinden sich angewinkelt am oberen Ende einer Bergwand. Die Strommasten. Jeder kennt sie. Die meisten sehen aber durch sie hindurch, über sie hinweg oder versuchen sie ganz auszublenden. Und doch repräsentieren diese Strommasten den Fortschritt. Ja, sie funktionieren sogar als Symbol für unsere Zivilisation. Denn sie zeigen, hier leben Menschen, hier gibt es Licht und warmes Wasser. Kurz gesagt also, hier gibt es Strom. Und diesen Strom brauchen wir täglich, rund um die Uhr. Wenn wir unser Handy aufladen, wenn wir zu Hause kochen oder im Winter die Heizung aufdrehen. Ganz zu schweigen vom Energiebedarf der Industrieproduktion oder der vom Internet- und computerabhängigen Büroarbeit. Strom ist schlicht unverzichtbar für unsere moderne Gesellschaft. Dementsprechend wird Strom auch ständig transportiert, und zwar in einem Netzsystem, das sich um uns herum befindet. Dieses Netzsystem ähnelt einem Straßennetz und es sorgt dafür, dass der Strom jederzeit auf Abruf aus der Steckdose fließen kann. Wann immer er gebraucht wird. Erzeugt wird dieser Strom häufig in Kraftwerken. Nehmen wir zum Beispiel die Wasserkraft. Bei ihr wird, vereinfacht gesagt, die Energie des fließenden Wassers genutzt, um Turbinen in Bewegung zu setzen. Diese wandeln mittels Drehkraft die Energie in elektrische Leistung um. Ja, genau, wieder Strom. Und wenn dieser Strom erstmal erzeugt und ins Netz eingespeist wurde, kann seine Reise bis zur Steckdose beginnen. Dieser Weg führt über verschiedene Übertragungs- und Verteilnetze. Man spricht hier von verschiedenen Netzebenen. Diese werden durch unterschiedliche Spannungen oder Transportkapazitäten definiert. Diese Netzleistungen befinden sich in überirdischen Freileitungen oder liegen unter der Erde und nennen sich Kabelnetze. Um auf den häufig verwendeten Vergleich des Straßennetzes zurückzukommen, wie auch beim Autofahren die eigene Haustür nicht direkt mit der Autobahn verknüpft ist, so ist auch der Haushalt nicht direkt an das Höchstspannungsnetz angeschlossen. Es braucht also Ausfahrten und Kreuzungen oder, um es in Stromjargon auszudrücken, Verteilnetze und Transformatoren.
Die Expertenmeinung mit Bernd Schnabel.
Wir müssen natürlich aufpassen, wenn wir jetzt immer sprechen zwischen Stromversorgung und Wärmeversorgung auf der einen Seite. Das greift ineinander über. Ja, also wenn ich jetzt Energieeffizienz betreiben möchte, wenn ich Einsparungen betreiben möchte, muss ich also immer davon ausgehen und muss schauen, was habe ich denn eigentlich zur Verfügung? Mit welcher Technologie bin ich denn im Moment gerade dabei, meine Energie zu verbrauchen? Also wird beispielsweise mein Warmwasser über einen Durchlauferhitzer letztendlich erwärmt, der wiederum stromversorgt ist? Oder wird mein Warmwasser zentral über einen Warmwasserboiler, der im Keller ist und dem Vermieter gehört, gemacht? Ja, das heißt also, immer wenn ich darauf achte, was kann ich denn eigentlich machen, muss ich erstmal die Grundausgangsposition mir anschauen, wie erfolgt denn derzeit meine Versorgung? Bin ich stromversorgt? Habe ich vielleicht schon eine Wärmepumpe? Oder bin ich erdgasversorgt? Kann das dadurch nicht machen? Oder habe ich vielleicht eine solarthermische Anlage auf dem Dach, mit der ich mit einem doppelten Wärmetauscher arbeite, wobei der eine Wärmetauscher von Solar betrieben ist, mit solarem Warmwasser betrieben ist, oder habe ich das nicht? Also es kommt immer ganz auf die Ausgangsposition an, die ich letztendlich als Mieter habe. Und deine Frage war ja in der Richtung, was bedeutet das mit Strom? Habe ich Strom mehr Möglichkeiten? Ja, ganz klares Ja. Ja, ich kann zum Beispiel ein Balkonkraftwerk letztendlich mir anbauen oder auf den Balkon stellen und kann damit meinen eigenen Strom auch als Mieter machen. An einer großen PV-Anlage habe ich auch die Möglichkeit, gegebenenfalls mich beteiligen zu können. Im Moment wird von der Politik das sogenannte Energy Sharing vorbereitet. Ja, das heißt also die Möglichkeit, dass über große dezentrale Einheiten es möglich sein wird, auch andere kleinere Einheiten wie Mieter mit Energie versorgen zu können. Das sind alles Möglichkeiten, die wir in Zukunft haben.
Es wird unterschieden zwischen vier Spannungsebenen. Höchstspannung, Übertragungsnetz. In Deutschland wird der Strom in Höchstspannungsnetzen mit einer Spannung von 380 Kilovolt transportiert. Diese Netze dienen nur dem Transport. Es sind keine Verbraucher angeschlossen. Das Höchstspannungsnetz verbindet die Kraftwerke mit den Umspannwerken und verbindet das Transportnetz eines Unternehmens mit dem des Nachbarn. Das Hochspannungsnetz wird mit einer Nennleistung von 110 Kilovolt betrieben und versorgt das Mittelspannungsnetz. Zu einem kleinen Teil werden die Hochspannungsnetze aber auch direkt von einem Mittel- oder Spitzenlastkraftwerk versorgt. Mittelspannung, regionales Verteilnetz. In das Mittelspannungsnetz wird Strom über Umspannstationen aus einem Hochspannungsnetz eingespeist. Im Mittelspannungsnetz wird Strom innerhalb der einzelnen Stadt- und Landbezirke zwischen Netzstationen verteilt. Die Netzstationen sind wiederum über Trennstellen mit dem Stromnetz verbunden, um sie im Falle einer Störung vom Stromnetz nehmen zu können, ohne den Betrieb des übrigen Netzes zu beeinträchtigen. Der direkte Anschluss von Endverbrauchern an das Mittelspannungsnetz ist eher selten. Niederspannung, lokales Verteilnetz. Das Niederspannungsnetz ist das Stromnetz, das den elektrischen Strom zu den Endverbrauchern transportiert. Das Niederspannungsnetz ist über Netzstationen mit dem Mittelspannungsnetz verbunden. Hier sind die meisten Verbraucher angeschlossen, die mit maximalen Lasten von 300 Kilowatt versorgt werden können. In das Niederspannungsnetz wird im Zuge der Energiewende immer häufiger auch zum Beispiel Solarstrom eingespeist. Der Strommarkt. Wie auf jedem Markt gilt auch auf dem Strommarkt, Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Ein Beispiel. Auf dem Wochenmarkt kann jeder Landwirt seine Kartoffeln anbieten. Wenn ein Besucher Kartoffeln benötigt und bereit ist, den geforderten Preis zu zahlen, kommen die Handelspartner ins Geschäft. Der Kunde zahlt, nimmt sein Gemüse mit und verarbeitet es anschließend. Oder er verkauft es sofort weiter. Oder aber er legt es in die Kühlung, um es später zu nutzen. Der Strommarkt besteht dabei aus verschiedenen Teilmärkten mit eigenen Preissignalen, an denen Erzeuger und Verbraucher ihre Planungen ausrichten. Unvorhersehbare Abweichungen von diesen Planungen gleichen die Übertragungsnetzbetreiber mit der Regelreserve wieder aus. Das Bilanzkreis- und Ausgleichsenergiesystem sorgt für den kostenoptionalen Einsatz von Angebot und Nachfrage. Der Strommarkt vergütet dadurch Arbeit und Leistung. Es gibt aber auch einen Unterschied zum oben genannten Wochenmarktbeispiel. Strom ist im Gegensatz zu anderen Waren, leistungsgebunden und lässt sich kaum speichern. Auch wenn in jedem Haushalt Akkus zu finden sind, kommen die meisten Techniken zur Stromspeicherung im großen Maßstab noch an ihre Grenzen. Sie sind noch nicht ausgereift und rechnen sich noch nicht so auf dem Markt. Das bedeutet, Strom muss im selben Monat produziert wie auch verbraucht werden. Um im Stromnetz von A nach B liefern zu können, bedarf es jedoch auch einer Vielzahl an Akteuren, die die Produktion koordinieren. Um den Stromfluss im Netz immer hinsichtlich der höchstmöglichen Stromnetzstabilität sicherzustellen. Die Akteure übernehmen dabei einzelne oder auch mehrere Funktionen, sogenannte Rollen. Kommen wir zu den Akteuren im Strommarkt. Auch hier hängt wieder alles miteinander zusammen. Die Stromerzeuger. Stromerzeuger werden auch Energieversorger bzw. Energieversorgungsunternehmen, kurz EVU oder ELTVU genannt. Sie betreiben Kraftwerke, um elektrische Energie zu erzeugen. Diese Energie wird dann in Stromnetze eingespeist. Neben den vier größten Stromerzeugern in Deutschland, das sind RWE, E.ON, Vattenfall und EnBW, gibt es eine Vielzahl mittelgroßer Produzenten, vor allem lokale oder regionale Stadtwerke. Daneben gibt es mehrere Millionen Privatpersonen als Stromerzeuger. Diese erzeugen zum Beispiel Solarstrom mittels einer Photovoltaikanlage auf dem eigenen Dach. Die Stromversorger. Der Stromversorger wird auch Stromanbieter oder Stromlieferant genannt. Er beliefert seine Kunden mit Strom über ein Verteilungsnetz. Die mehr als 1300 Versorger in Deutschland kümmern sich darum, dass der Kunde immer ausreichend mit Strom versorgt ist. Dazu meldet der Stromversorger dem Netzbetreiber täglich den prognostizierten Stromverbrauch an. Die Stromversorgung ist dabei häufig auf die Lieferung beschränkt, indem der Stromversorger Strom über organisierte Handelsplätze wie die Strombörse in Leipzig oder durch direkte Handelsgeschäfte zwischen Geschäftspartnern einkauft und an seine Kunden verkauft. Der Stromversorger stellt außerdem einen reibungslosen Ablauf aller Prozesse im Hintergrund sicher und übernimmt in der Regel die Abrechnung aller Abgaben und Umlagen, die zusätzlich zum Strompreis anfallen. Der Lieferant mit den meisten Haushaltskunden in einem Stromnetzgebiet ist der jeweilige sogenannte Grundversorger. Der Grundversorger ist, wie der Name schon sagt, eine Institution, auf die du dich wirklich verlassen kannst. Er versorgt dich auch dann noch mit Strom, wenn du zum Beispiel im Umzugsstress vergessen haben solltest, deinen präferierten Stromanbieter auszuwählen. Der Grundversorger muss außerdem allgemeine Bedingungen und allgemeine Preise für die Versorgung in der Niederspannung bekannt geben, im Internet veröffentlichen und zu diesen Bedingungen und Preisen jeden Haushaltskunden versorgen. Die Netzbetreiber. Der Transport des Stroms wird von den Netzbetreibern sichergestellt. Sie sind daher verantwortlich für den Bau, Ausbau, Instandhaltung und Betrieb des deutschen Stromnetzes. Zum Verantwortungsbereich eines Stromversorgers gehören sowohl Übertragungsnetze als auch weit verzweigte Verteilernetze in Städten und am Land in einem festgelegten Netzgebiet. Dies führt dazu, dass der Letztverbraucher zwar den Stromanbieter wechseln kann, der Netzbetreiber bleibt jedoch immer derselbe. In den meisten Fällen betreibt der Netzbetreiber auch die Messstelle, also den Stromzähler. Alternativ können Stromzähler auch vom Stromversorger, der zum Messstellenbetrieb berechtigt ist, installiert und betrieben werden. Die Verbraucher. Die Verbraucher, im Stromnetz Letztverbraucher genannt, sind die Kunden der Stromversorger, also wir. Sie zahlen für den verbrauchten Strom einen Grund- und einen Arbeitspreis an den Lieferanten. Sie zahlen den Netztarif an die Netzbetreiber und sie zahlen Stromsteuern an den Staat. Die meisten Letztverbraucher sind Haushalte, sagen wir mal so rund 45 Millionen. Sie sind zahlenmäßig sehr viele und verbrauchen im Einzelnen wenig Strom. Daneben gibt es weniger Endverbraucher wie Gewerbebetriebe oder große Industriekunden, die aber einzeln deutlich mehr Strom abnehmen.
Die Expertenmeinung mit Bernd Schnabel.
Ich kann als Mieter natürlich auch Ökostrom einkaufen, ja, und damit direkt an der Energiewende partizipieren. Ich kann mich als Mieter engagieren in Form von Bürgerenergiegenossenschaften beispielsweise, am Bau von dezentralen Energieversorgungsanlagen. Alles das kann ich machen, ja, und kann damit direkt oder indirekt, ja, einen positiven Beitrag zur Energiewende leisten.
Das Stromnetz. Das deutsche Stromnetz muss sich im Zuge der Energiewende und dem Atom- sowie Kohleausstieg ständig anpassen und transformieren. Besonders herausfordernd ist dabei die regional unterschiedliche Erzeugung von Ökostrom. Erneuerbarer Strom aus Windenergie wird vorrangig im Norden und Osten sowie auf See erzeugt, wo der Wind besonders stark weht. Die größten Stromverbraucher, allen voran große Industriebetriebe, befinden sich aber im Süden und im Westen Deutschlands. Im Zuge der Energiewende sollen in den nächsten Jahren laut Bundeswirtschaftsministerium über 7500 Kilometer im Übertragungsnetz optimiert, verstärkt oder neu gebaut werden.
Also wir mussten zuerst die ganze komplette Stromleitung in einem Haus neu machen, weil teilweise da die Leitungen waren total veraltet.
Von Sonja werden wir im Laufe dieser Staffel immer wieder hören. Wir werden sie auf ihrem Weg zur energetischen Sanierung begleiten und dabei hoffentlich ein paar Praxistipps abgreifen.
Das heißt, wir haben damit die Basis geschaffen, dass wir einfach jetzt zukünftig auf weitere Technologien im Haus anschließen können, wie es jetzt eben, also wir haben einen ganz normalen Hausanschluss für Stromversorgung. Wir überlegen aber wirklich dann im nächsten Jahr eine PV-Anlage auch anzuschaffen. Und jetzt aktuell das Thema Mini-PV-Anlage ist jetzt noch nicht die große Investition, aber auch eine Mini-PV-Anlage bringt ja schon das recht viel. Wir haben ein kleines Nebengebäude und da würde ich gerne eine Mini-PV-Anlage drauf bauen lassen, weil ich jetzt technisch nicht ganz so versiert bin, dass ich da wirklich auch die Beratung brauche von Freunden, von Firmen und die Unterstützung. Da überlegen wir gerade, bei uns passt nur leider dieses Paket, dieses handelsübliche Mini-PV-Anlagenpaket für die Balkonanlage passt da nicht drauf. Das kann ich so nicht verwenden, weswegen ich da dann doch nochmal eine Beratungsleistung mehr brauche.
So teuer wie in Deutschland ist der Strom nirgendwo sonst. Das hört man zumindest immer mal wieder am Stammtisch oder vom Nachbarn. Oder man liest es in den sozialen Netzwerken. Es ist ein Thema, bei dem wirklich gerne geschimpft wird heutzutage. Aber stimmt das denn überhaupt mit diesem teuren Strom in Deutschland? Das Vergleichsportal Verivox hat sich zusammen mit dem Energiedienst Global Petrol Prices nicht nur die deutschen, sondern auch die internationalen Strompreise angesehen, um eine Antwort auf genau diese Frage zu finden. Also wie teuer ist unser Strom hierzulande wirklich im Vergleich zu anderen Ländern? Dabei kam heraus, Deutschland belegt zwar keinen der Spitzenplätze beim Strompreis, aber mit Rang 9 auch nicht gerade ein Platz, der für private und gewerbliche Verbraucher eine gute Nachricht ist. Strom ist heute 3% teurer als noch vor 3 Jahren. Doch die Preisanalyse von 147 Ländern belegt auch, im Gegensatz zu vielen anderen europäischen Ländern, ist Deutschland noch gut durch die Energiekrise gekommen. Mehr zu diesem Vergleich könnt ihr über den Link in unseren Shownotes erfahren. Grundsätzlich funktioniert der Strommarkt nach dem bereits erwähnten Zusammenspiel Angebot und Nachfrage. Es gibt einerseits die klassischen Betreiber von Kern-, Kohle- und Gaskraftwerken oder auch von Solarparks und On- und Offshore-Windparks. Ihnen gegenüber stehen Käufer wie Haushalte oder Unternehmen, die den Strom beziehen. Am europäischen Strommarkt gilt bisher das Merit-Order-Prinzip, wonach der Preis durch das am teuersten produzierende Kraftwerk bestimmt wird, derzeit also durch Gaskraftwerke. Länder wie Frankreich, Tschechien und Österreich haben sich deshalb schon länger für eine Entkopplung des Strompreises vom Gaspreis ausgesprochen, während Deutschland Markteingriffe eher ablehnte. Aber wie kommt denn nun der Strompreis zustande? Entscheidend dafür sind die sogenannten Grenzkosten. Die entstehen, sobald ein Windrad oder ein Kraftwerk anfängt, Strom zu produzieren. Generell gilt, bei erneuerbaren Energien, die Wind und Sonne kostenlos nutzen, sind diese Grenzkosten geringer als bei konventionellen Kraftwerken, die bei der Stromerzeugung auf mehr Personal und Brennstoffe angewiesen sind. Gesammelt werden diese Mengenangebote und die Preisangebote der unterschiedlichen Erzeuger an der Strombörse. Und dort werden sie von günstig nach teuer sortiert. Diese Abfolge wird eben als Merit Order bezeichnet. Es entsteht eine Angebotskurve, die mit den günstigen Stromproduzenten beginnt und mit jenen Produzenten steigt, die höhere Grenzkosten haben. Angebot und Nachfrage. Die steigende Angebotskurve schneidet sich mit einer steilen Nachfragekurve. Diese gibt an, wie viel Strom die Verbraucher im Netz gerade benötigen. Das kann etwa zur Mittagszeit mehr sein als in der Nacht, weil wir da weniger Strom verbrauchen. In dem Fall verschiebt sich die Nachfrage nach rechts. Dort, wo Angebot und Nachfrage sich schneiden, entsteht der Strompreis. Der Marktmechanismus, der hinter diesem Prinzip steckt, funktioniert so. Das letzte Kraftwerk, das gerade noch benötigt wird, um die Stromnachfrage zu decken, bestimmt eben den Preis, den alle Anbieter erhalten. Gaspreis bestimmt Preis für Strom aus Gas. Somit lässt sich nachvollziehen, warum mit dem stark gestiegenen Gaspreisen zuletzt auch die Strompreise gestiegen sind. Gaskraftwerke werden in der Stromproduktion häufig benötigt, um sogenannte Spitzenlasten zu decken, also kurzfristig eine hohe Nachfrage zu bedienen. Der hohe Gaspreis hat den Preis des Gasstroms erhöht und damit auch den Marktpreis insgesamt in die Höhe getrieben. Die Lücke zu anderen Erzeugungsarten vergrößert sich somit. Negative Strompreise können hingegen seit 2008 an den kurzfristigen Strombörsen Day-Ahead- und Intraday-Markt entstehen. Sie treten auf, wenn die Stromerzeugung den Stromverbrauch überschreitet. Aber wie entstehen diese negativen Strompreise? Strom ist eine Handelsware, die sich nur schwer speichern lässt. Zwar gibt es Speicherkapazitäten im Stromnetz, diese reichen bisher aber bei weitem nicht aus, um die Schwankungen zwischen Angebot und Nachfrage komplett abzufangen. Verbrauch und Erzeugung müssen daher im Stromnetz stets im Gleichgewicht gehalten werden. Negative Strompreise entstehen dann, wenn das Angebot die Nachfrage übersteigt und das zusätzliche Angebot nicht exportiert werden kann. Wer also bei Negativpreisen Strom an der Strombörse kauft, wird dafür bezahlt, anstatt bezahlen zu müssen. Das Entstehen von diesen negativen Preisen am Strommarkt folgt dem marktwirtschaftlichen Grundsatz von Angebot und Nachfrage. Auch auf anderen Rohstoffmärkten, wie beispielsweise auf dem Ölmarkt Anfang 2020, können sie auftreten. Grundsätzlich sind negative Preise Teil eines normalen Marktgeschehens, haben aber für manche Marktbeteiligte mitunter ernste Konsequenzen. In einer nüchternen Betrachtung des Strommarktes erzeugt das häufige Auftreten von negativen Strompreisen vor allem einen erhöhten Bedarf an Flexibilität, Speicherkapazitäten, Stromexporten und Lastmanagement. Ansätze, die durchaus zukunftsweisend für das Stromnetz sind. Mehr dazu findest du in einem Blogbeitrag. Negative Strompreise heißt der. Fieberkurve oder Normalbetrieb, da kannst du es nachlesen. Den Link findest du natürlich in den Shownotes, wie immer. Und aus was besteht denn jetzt dieser Strompreis, von dem wir sprechen? Der Strompreis besteht im Wesentlichen aus drei Bestandteilen. Schauen wir uns mal diese Faktoren genauer an. Erstens, der Preis für produzierten Strom, das Kraftwerk. Nur etwa 60 Produzenten von Strom, also Stromerzeuger, gibt es in Deutschland gegenüber Hunderten von Stromanbietern, bei denen du deinen Stromvertrag abschließen kannst. Es ist also gar nicht so unwahrscheinlich, dass dein Stromanbieter nur als Vermittler tätig ist und seinen Strom vom Erzeuger einkaufen muss. Dein Stromanbieter hat zwei Möglichkeiten, Strom einzukaufen. Entweder schließt er mit dem Stromerzeuger direkte Verträge ab oder er bietet an der Strombörse bei Auktionen mit. Hat dein Stromanbieter jetzt also Strom eingekauft, schlägt er in der Regel noch die Kosten für den Vertrieb drauf. Das sind zum Beispiel Kosten dafür, dass er im Internet für sich wirbt oder Vergleichsportalen für Neukunden eine Provision zahlt. Damit er auch Gewinn macht, kommt natürlich die sogenannte Marge dazu. Insgesamt gehen rund die Hälfte des Strompreises an deinen Versorger. Auch hier gilt, Konkurrenz belebt das Geschäft. Am Ende ist das der Preisanteil, um den die Stromanbieter im Wettbewerb stehen. Es haben diejenigen Anbieter die Nase vorn, die es schaffen, den Stromverbrauch ihrer Kunden gut vorherzusagen und dementsprechend günstig einzukaufen und die zudem ihre Vertriebskosten gering halten. Und weißt du, wie du Geld sparen kannst? Wenn du immer mal wieder in deinen Stromvertrag guckst und einen Stromvergleich machst, so siehst du, ob sich ein Wechsel des Stromanbieters lohnt. Auch ein Balkonkraftwerk kann einen Teil deiner Stromkosten reduzieren. Dazu haben wir ja schon in Folge 4 alles detailliert besprochen. Zweitens, Netzentgelte. Preis für den Stromtransport. Und wie kommt jetzt der produzierte Strom zu dir? Naja, dafür sind die Stromnetze da. Es gibt zwei verschiedene Arten. Sowohl die Eigentümer der Höchstspannungsnetze als auch die Verteilernetzbetreiber möchten Geld dafür, dass sie den Strom zu dir transportieren. Diese sogenannten Netzentgelte sind der zweite große Posten deines Strompreises. Sie machen 2022 etwa ein Viertel vom Endpreis aus. Wichtig ist hierbei, die Netzentgelte sind abhängig vom Wohnort. Wenn du dir die Strompreise in der Bundesrepublik anschaust, wirst du feststellen, dass es teilweise wirklich deutlich regionale Unterschiede gibt. Der Grund dafür ist, dass unterschiedliche Netzbetreiber zuständig sind und diese ihre Netzentgelte selbstständig festlegen können. Inkludiert sind in der Regel Investitionen ins Netz, etwa dessen Ausbau oder die Instandhaltung. Manche Stromanbieter geben nun die regional unterschiedlichen Netzentgelte direkt an die Kunden vor Ort weiter, also an dich. Abhängig von der Postleitzahl gilt ein anderer Strompreis. Andere Stromanbieter setzen einen bundeseinheitlichen Preis fest und finanzieren den Strom der Kunden in den teuren Gebieten mit dem Geld der Kunden in den günstigeren Gegenden. Der weitere Teil des Strompreises geht an den Staat. Gut 30% dessen, was du am Ende bezahlst, sind Steuern, Abgaben und Umlagen.
Zahlen, 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 Zahlen.
Besteuert wird der Strom gleich zweimal. Für den Strom als Ware werden 19% Mehrwertsteuer fällig, auch Umsatzsteuer genannt. Die Mehrwertsteuer macht so am Ende 16% vom Strompreis aus. Hinzu kommt die Stromsteuer in Höhe von 2,05 Euro pro Kilowattstunde, was einen Anteil von 5% vom Strompreis ausmacht. Die Stromsteuer wurde 1999 als Teil der Ökosteuer eingeführt. Sie soll einen Anreiz schaffen, den Stromverbrauch zu reduzieren und erneuerbare Energien zu fördern. Bis Ende Juni 2022 wurde noch 3,7 Cent pro Kilowattstunde als EEG-Umlage auf den Strompreis draufgeschlagen. Diese ist zum 1. Juli 2022 wieder abgeschafft worden. Die Stromversorger wurden gesetzlich verpflichtet, die Ersparnisse an die Verbraucher weiterzugeben. Die EEG-Umlage wurde im Rahmen der Energiewende geschaffen und finanzierte den Ausbau dieser erneuerbaren Energien eben. Nach Abschaffung der EEG-Umlage wird die Förderung von erneuerbaren Energien aus dem Sondervermögen des Bundes Energie- und Klimafonds, kurz EKF, erfolgen. Jetzt machen die Abgaben und Umlagen 8% des Strompreises aus. Den größten Anteil hat dabei die Konzessionsabgabe, die an Städte und Kommunen für den Bau und Betrieb der Stromleitungen gezahlt wird. Die Höhe der Abgabe richtet sich nach der Einwohnerzahl der Gemeinde und reicht von 1,32 Cent pro Kilowattstunde bei kleineren Städten wie Mainz und bis zu 2,39 Cent pro Kilowattstunde bei großen Städten wie Hamburg zum Beispiel. Zum Schluss noch ein kurzer Blick in die Zukunft, nämlich in die nächste Folge. Denn in der geht es genau darum, um unsere Zukunft. Mehr verraten wir dir aber an dieser Stelle noch nicht. Bis dahin kannst du dir aber die Zeit vertreiben und unseren Kanal abonnieren und bewerten oder eine Mail schreiben an info@energielotse-podcast.de. Danke dir dafür und bis zum nächsten Mal.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.